Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Anke Schäfer und zu Gast ist Derek Scully, seit bald 20 Jahren der Korrespondent der Irish Times in Berlin. Guten Tag, Herr Scully.
Schönen guten Tag.
Heute ist Welterschöpfungstag. Und dieser Tag heißt ja nicht so, weil wir vielleicht ein bisschen erschöpft sind wegen der Hitze, sondern dieser Earth Overshoot Day, der steht symbolisch für den Tag im Jahr, an dem die Menschheit ihre natürlichen Ressourcen ratzfatz aufgebraucht hat. Haben Sie da heute schon drüber nachgedacht?
Ja, gestern Abend schon. Also immer, wenn ich mir meine vorbildlich mit den Zahnseide, ich überlege, was passiert mit der Zahnseide? Ist das Plastikmüll? Oder wenn ich einen Flug nach München buche heute, warum kostet es weniger zu fliegen, als mit der Bahn zu fahren? Also es hat ziemlich lange bei mir, aber jetzt habe ich sogar eine wiederverbrauchbare Tüte unterwegs. Also,
ich dachte schon, wiederverbrauchbare Zahnseide. Das gibt es, glaube ich, noch nicht, oder doch?
Ach ja, glaube ich nicht. Aber man überlegt sich, jede Tat hat eine Folge. Und das ist vielleicht Müll, das ist Plastikmüll. Landet, wo landet der? Und es hat, wie gesagt, lange bei mir gedauert, bis es wirklich angekommen ist. Ich glaube, bei der CSU hat es auch etwas länger gedauert. Ja, aber jetzt sind wir da, wo wir sein wollen. Und das ist, muss man sagen, das ist ein Fortschritt.
Mal gucken, ob wir schon da sind, wo wir sein wollen. Aber jedenfalls, Sie haben recht, bei der CSU hat es jetzt auch eine Kehrtwende im Denken gegeben. Markus Söder hat sich so einiges vorgenommen für die Zukunft. Darüber sprechen wir gleich. Wir gucken erstmal nach München. Dort schlägt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder eine Volte. Er sagt nämlich, lasst uns einen Staatsvertrag fürs Klima aushandeln. Lasst uns den Klimaschutz doch bitte als verpflichtende Staatsaufgabe im Grundgesetz verankern. Das klingt gut, aber das ist bemerkenswert, dass die Grünen genau das im vergangenen Jahr schon gefordert haben. Damals hat sich unter anderem auch die CSU dagegen gestellt. Herr Scully, wie sehen Sie das? Sagt jetzt sozusagen Söder, was schert mich mein Geschwätz von gestern? Jetzt setze ich mich doch mal an die Spitze der Bewegung, oder?
Oh, ich würde das eher positiv sehen. Also Politiker sind durchaus aufnahmefähig und lernfähig. Also der Schock von den Landtagswahlen in Bayern sitzt offensichtlich tief. Ich hoffe, die Strategen von damals haben sie vor der Tür gesetzt, weil vor einem Jahr hat die CSU nur über Migration, heute ist wieder die Ankerzentren und so weiter. Aber offensichtlich, die Wähler in Bayern hatten andere Prioritäten und sie waren schneller. Sie wussten besser, was für sie wichtig ist. Und die CSU hat das verpasst. Und das ist sehr interessant. Weil für mich die CSU ist immer diese interessante Wetterfahne. Sie greifen meistens, hatte ich immer den Eindruck, sehr schnell auf, was den bayerischen Wählern sehr wichtig ist. Aber in diesem Fall haben sie es verpasst, aber jetzt holen sie es nach. Aber ja, sie haben so viel Geschwätz von gestern, so Ideologie und jeder, der von Klimaschutz redet, sind irgendwelche Ideologen, Verbot-Ideologen oder es ist so eine Öko-Wahnsinn oder es ist so eine Wohlstandssache. Also sie müssen ziemlich erklären, warum sind sie jetzt dafür? Und das ist gleich zu Schritt 2 gegangen. Oh, wir sind dafür. Und was ist mit den Öko-Wahnsinn und so weiter?
Also, ich weiß nicht, ob er darauf nochmal zurückkommen wird und sagen wird, das haben wir ja früher so genannt. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, dass er tatsächlich jetzt nach vorne schaut und er hat unter anderem gesagt, also Bayern soll das erste Bundesland in Deutschland werden, das klimaneutral ist, also nicht erst 2050, sondern schon 2040 plus, so wie er sich da ausdrückt, also schon eher. Und er übernimmt diese Forderungen der Grünen, unter anderem zum Bau von mehr Windkrafträdern.
Ja, aber was darf es denn kosten? Also sie wollen Energiewende, ja, aber bitte ohne Stromtrassen durch den schönen Bayern. Also Bayern hat 6 Atomkraftwerke gehabt, 4 Standorte, aber Atommülllager, Bayern sagt nein, danke. Sie kommen mit den Bahnverbindungen nach Südtirol nicht voran, weil es darf nichts im Inntal passieren. Also die Wähler, sie nehmen immer so viel Rücksicht auf die eigenen Wähler. Sie haben Angst vor die eigenen Wähler, dass da nichts passiert. Also wenn er jetzt das im Grundgesetz haben möchte, was passiert mit den Stromtrassen? Was passiert mit den Atommüll? Was passiert mit dem Inntal? Also da sieht man, wie ernst sie das meinen, ob sie da irgendwie Infrastrukturprojekte für die Zukunft vorantreiben wollen und ob sie ihr eigenen Atommüll in Bayern behalten wollen. Also das finde ich viel interessanter als Klimakrise oder Grundgesetz und so weiter.
Also Sie sagen, es ist interessanter zu sehen, ob er das nun wirklich umsetzt und wie er es umsetzt, was er ankündigt.
Ja, und soweit ich weiß, freie Fahrt für freie Bürger steht nicht im Grundgesetz. Das ist für mich Ideologie ohne Ende. Was ist da? Also im BMW-Land Bayern. Also was hat er da vor? Also er hat einfach
Er hat sich ja auch da bewegt, gerade in Sachen Bahntickets. Er hat ja sogar gesagt, Markus Söder, man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, der bayerische Ministerpräsident, dass doch die Mehrwertsteuer für Bahntickets möglichst ganz abgeschafft werden soll.
Ja, und dann könnte man fragen, was ist mit Kerosinsteuer auf Flugzeugkarten und auf internationalen Flüge, soweit ich weiß, gibt es keine Mehrwertsteuer. Also die Grünen sind immer einen Schritt voraus. Also wenn er die Grünen nachmachen möchte, müsste er was irgendwas obendrauf bieten. Sonst können die Leute gleich zu den Grünen gehen. Aber er könnte mal überlegen, also was ist christlicher als die Umwelt zu schützen? Also seit dem Papst und Laudato Si sein Enzyklike wissen wir, dass es eine äußerst christliche Angelegenheit. Und was ist sozialer als die Umwelt zu schonen? Also die CSU hat schon zwei Buchstaben, die vielleicht ein Leitbild für ihn sein könnte. Aber die Grünen hinterher zu rennen, also das ist schon Schnee von gestern.
Das ist Schnee von gestern, sagen Sie. Also wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sagen Sie auf der einen Seite gut, dass er jetzt umschwenkt und Politiker sind lernfähig, das sieht man hier. Auf der anderen Seite reicht es auch nicht, den Grünen hinterherzulaufen, man muss auch schon was Eigenes bringen.
Ja, wie hat er vor im Bund? Also Bayern ist immer sehr gut, den Bundespartner in der CDU zu erpressen. Wie haben Sie vor, die CDU zu erpressen? Vor einem Jahr gab es diese Erpressungsversuche mit den Flüchtlingen. Es gab einen Notgipfel in Brüssel. Ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber die CSU weiß immer, wo sie am meisten anpackt. Und wenn Philipp Amthor sagt, dass, ja, das ist alles so Ideologie, das hat er letztes Jahr gesagt, Grundgesetz und Klima. Wie haben Sie vor, die eigene CDU-Kollegen zu überzeugen? Das wäre ein interessanter Punkt für die CSU und das ist irgendwas, was die Grünen im Moment nicht machen können.
Ja, auf der anderen Seite denke ich, vielleicht ist die CDU durchaus auch selbst auf dem Weg in Richtung zum Beispiel mehr Klimaschutz.
Aber die CSU kann da ein bisschen Beschleunigung in die Sache reinbringen.
Kann das vielleicht beschleunigen. Wahrscheinlich ist doch die treibende Kraft tatsächlich diese große Streikbewegung der Schüler Fridays for Future.
Ja, und dass die CSU so lange auf Großbauern gehört hat und nicht einfach auf die normalen Leute aufs Land. Also ich kenne grünen Bundestagsabgeordnete, die sagen, sie machen Stammtische in Bayern und es schleichen einfach Leute aus dem Dorf, die CSU-Stammwähler, zu ihnen rüber, fast verschämt, weil sie gemerkt haben, wir haben uns einfach jahrelang nicht zugehört. Und jetzt merken wir mit den Bienen, wir wissen, was hier vor Ort ist. Und die Grünen sagen, wir haben diese CSU-Wechselwähler bei uns. Und es ist einfach interessant, dass die CSU das links liegen geblieben hat, offensichtlich. Irgendwelche neue Strategen in der CSU haben gesagt, das ist kein Zweitagsflieges, sondern unser Planet ist doch was Ernsthaftes.
Und ist doch was wert.
Ja, also sie rennen die Grünen und die eigene Wähler hinterher und ich bin sehr gespannt, wie sie vorhaben, die Wähler und die Grünen zu überholen.
Der neue britische Premierminister Boris Johnson reist heute nach Schottland. Seine erste offizielle Reise ist das als neuer Premierminister. Und die hat ein klares Ziel, diese Reise. Dieses Ziel lautet, die Bande zu stärken, die unser Vereinigtes Königreich zusammenhalten. So hat es die britische Regierung gesagt. Ja, Derek Scully, Korrespondent der Irish Times. Wird so eine Reise das wird Boris Johnson auf dieser Reise das hinkriegen? Die Schotten sind ja absolut dagegen, am 31. Oktober mit dem harten Brexit auszuscheiden aus der EU.
Genau, und die Nordiren auch. Also Nordirland war 52 dafür, dass sie bleiben. Also das ist das Problem. Also es gab in letzter Woche viel bei uns in Irland, die gesagt haben, ist Boris Johnson der letzte Premierminister der Vereinigten Königreich, zumindest in diesem Form. Wissen wir nicht. Also Brexit hat so viele Fliehkräfte entwickelt, man weiß nicht am Ende, was rauskommt. Auch wenn Herr Johnson meint, das Einzige, was uns bisher gefehlt hat, war Mut und Optimismus. Also seine bombastische Rede letzte Woche, es war voller Rhetorik, aber ich habe da nichts Neues gehört, außer dass er durchsetzungsfähig sieht sich, als er durchsetzungsfähig ist als Erster an dieser Position. Aber die Leute in Brüssel und in Dublin sagen, okay, schön. Also in Dublin warten wir immer noch auf einen Telefonanruf von ihm. Also hat viel vor. Aber Zeit für einen Anruf nach Dublin hat das anscheinend noch nicht gereicht.
Das ist kritisiert worden auch, ne? Aber jetzt kommt er ja nicht mit leeren Händen, gerade nach Schottland, wo er eben heute hinreist. Ich habe gelesen, es soll einen 300 Millionen Pfund schweren Hilfsfonds geben, den hätte Boris Johnson angekündigt, der das Wirtschaftswachstum in Schottland, Wales und Nordirland ankurbeln soll. Kann das helfen?
Ja klar, also das Problem für Großbritannien ist, es ist London und dann den Rest. Also seit Jahren reden sie davon, wir müssen den Norden von England stärken. Schottland ist sowieso infrastrukturschwach. Also Nordirland ist ein bisschen wie die ehemalige DDR. Also ohne Subventionen ist es nicht überlebensfähig. Und dass da investiert wird, ist wunderbar. Aber er möchte gleichzeitig so ein internationales Handelsplatz für internationale Finanzen. Sie mögen keine höheren Steuern. Also wo er das Geld verdienen möchte, mit dem er jetzt investieren möchte, weiß ich noch nicht. Vielleicht hatte der eine Idee.
Aber, so ein geheimes Schatzkästchen, wo er das mal rausholt, das Geld.
Genau, strukturschwachen Regionen zu stärken, ist immer gut. Und das aber komischerweise, es war diese Strukturschwäche, die viele Leute dazu bewogen hat, für den Austritt. Weil er hat einfach diese Busse mit NHS-Geld, Geld lieber, die EU-Gelder lieber in den NHS, in das Gesundheitssystem investieren. Diese Leute sind seine Leute, dass er sie befriedigen möchte, verstehe ich. Aber ja, das ist, bisherige Regierung ist es nicht gelungen. Also wie er das jetzt machen möchte, in so eine turbulente Zeit, so große Kapitalprojekte anzulegen, wenn er eigentlich seine Hausaufgaben, Brexit, liegt immer noch unerledigt auf dem Tisch. Also lobenswert, aber ist seine Aufmerksamkeit so groß, dass er wirklich so riesige Sachen und gleichzeitig Brexit, so ein Hand, linke Hand, Brexit, rechte Hand, Strukturinvestitionen. Also wir warten bis,
warten mal, was passiert. Genau. Aber die Regierungschefin in Schottland, Nicola Sturgeon, die prüft derzeit einen Fahrplan für ein mögliches zweites Referendum über die Abspaltung des Landesteils, also von Schottland vom Rest des Vereinigten Königreiches. Also die Schotten hatten sich ja 2016, wir wissen es, mehrheitlich für den Verbleib von Großbritannien in der EU entschieden. Und könnte das jetzt sein aus Ihrer Sicht, dass es jetzt nochmal ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Schottland von Großbritannien gibt?
Es kommt darauf an, was denn bis Ende Oktober, also der neue Brexit-Termin, stattfindet und was passiert. Also wenn sie keinen No-Deal haben, also was wird dann für Schottland haben, gucken sie da ins Nichts oder wie den Rest der Vereinigten Königreich, wird es eine goldene neue Ära geben, die angeblich kommen soll. Ja, also sie haben schon dafür für den Verbleib in dem Vereinigten Königreich abgestimmt und wenn es zu einem zweiten Volksabstimmung kommen soll, die Regierung in London muss das erst erlauben. Also es muss mächtig viel, viel mehr Druck im Kessel aufbauen, bevor London das überhaupt zustimmt. Und das ist diese Perverse an der Sache. Also für Frau Sturgeon, sie hat eigentlich Interesse daran, dass Brexit wirklich ein völliges Desaster ist, weil je schlimmer es dort von London aus gemacht wird, je dilettantischer, desto besser für sie in Edinburgh. Also, aber andererseits, sie möchte ihr eigenes Land nicht schaden. Also für sie ist eine äußerst komplizierte Frage.
Ja, eine Zwickmühle. Boris Johnson, der neue Premierminister in Großbritannien, ist heute in Schottland zu Gast. Dort denkt man wieder über eine mögliche Unabhängigkeit nach, weil man den harten Brexit wirklich sehr, sehr kritisch sieht in Schottland. Herr Scully, wie steht es mit Irland? Großes Thema ist nach wie vor der sogenannte Backstop, diese Übergangslösung in Handelsdingen an der Grenze Irland-Nordirland. Boris Johnson findet den Backstop inakzeptabel. Die EU findet ihn absolut akzeptabel, sagt, der muss sein. Jetzt hat sich der irische Premierminister Leo Varadkar geäußert und hat gesagt, er kann sich im Grunde fast schon vorstellen, dass es eine Wiedervereinigung geben könnte zwischen Irland und Nordirland. Eben in diesem Fall, wenn es ein No-Deal-Brexit geben sollte. Halten Sie das für eine Möglichkeit?
Ja, so hat er das nicht gesagt. Also im Tagesschau wurde das so eine Schlagzeile. Ich dachte, habe ich hier was verpasst? Weil das wäre wirklich eine Neuigkeit für Irland. Also theoretisch sind alle Parteien in Irland für ein vereinigtes Irland. Aber in der Realität, in der Realpolitik sieht es seit Jahrzehnten anders aus. Und die Regierung in Dublin sagt, unsere Priorität ist, den Brexit-Schaden so klein wie möglich zu halten. Wir wollen, dass in Nordirland eine funktionsfähige Regierung gibt, eine regionale Regierung, das gibt es seit 2 Jahren nicht mehr, mehr als 2 Jahren. Ja, die Vereinigten, unsere Insel zu vereinen, das ist schön und das ist so eine Sache von Kneipenlieder. Ich sage nicht niemals, also vor 30 Jahren in Deutschland haben viele Leute gesagt, also vereinigtes Deutschland kann man vergessen. Mhm. Ich schließe es nicht aus.
Vielleicht und ich meine, dieses No-Deal-Brexit-Szenario, das scheint ja wirklich, also das hat sozusagen eine gewisse Macht, da wird was passieren, wenn der No-Deal kommt, denke ich mir.
Well, das ist der Punkt, also der Unterschied zu Schottland, also Frau, sie muss in Edinburgh müssen sie die für Unabhängigkeit Schottlands erklären. Und was kommt nach dem Wahl? Also wir sind nicht mehr in der EU, wir sind nicht Teil des Vereinigten Königreichs. Das ist so eine große, also für Frau Sturgeon, das ist sehr schwer zu verkaufen. Also Emotionen bringt man nur so weit in der Welt. Nordirland hat eine Option, nämlich ein Teil vom Republic Irland zu sein. Ja. Und was Herr Varadkar gesagt hat, was ein bisschen verkehrt rübergebracht ist, dass dieser Brexit hat einfach diese Fliehkräfte nicht mehr zu unterschätzen und dass Moderaten auf beiden Seiten, die eigentlich sehr zufrieden waren, Nordiren zu sein, nicht irisch und nicht so britisch, sondern sie haben ihre eigene Identität. Und das ist so ein Gewinn von diesem Friedensprozess, dass diese Leute sagen, wo sind wir besser aufgehoben? Sie sind äußerst pragmatisch, diese diese Moderaten. Es wird wenig darüber berichtet in den Medien, weil sie keine Straßenkämpfe liefern. Sie sind einfach pragmatische Leute, die eine bessere Zukunft für ihre Kinder haben wollen. Und diese Leute, das ist, was er gesagt hat, die sind nicht zu unterschätzen. Inzwischen haben wir so moderaten Protestanten, also Unionists, die eigentlich angeblich treu zu Königin Victoria, Königin Elizabeth sind, die irische Pässe beantragen aus Pragmatismus. Sie sagen, wir wollen einfach weiter reisen und die Kinder sollen studieren, wo sie wollen. Also dieser Pragmatismus in Nordirland ist nicht zu unterschätzen. Aber die Realität ist, wir haben immer noch diese Grenzfrage zu lösen. Wir wissen nicht, was mit dem Handel passiert. Und ja, die Leute vergessen aber, dass Nordirland kostet 9 Milliarden Euro in Subventionen. London müssen 9 Milliarden Euro im Jahr ausstellen für Nordirland in Subventionen, weil es so strukturschwach ist. Und die EU-Mitgliedschaft hat Großbritannien 8 Milliarden Euro. Also das ist das, was in den Bussen rumgefahren ist vor den Brexit-Abstimmungen. Wählen Sie für den Brexit und dann steht mehr Geld für den Gesundheitssystem, weil wir nicht dieses 8 Milliarden an den EU bezahlen müssen. Aber die Briten zahlen 9 Milliarden für Nordirland. Also ich wäre eher interessiert, was passiert, wenn das in England durchsickert, was ihnen Nordirland kostet. Die Iren im Süden von Irland machen sich Sorgen, ob wir das überhaupt noch stemmen. Deswegen, dieser romantische Teil ist schön und gut, vielleicht irgendwann, aber wie wollen wir das alles bezahlen? Und die Politik und die Grenzfrage und Brexit und Backstop, das ist alles noch nicht gelöst. Also wir haben genug in den Hier und Jetzt zu tun. Ein vereinigtes Irland vielleicht irgendwann.
Oh, verstehe. Und wir werden in folgenden Sendungen weiter darüber sprechen. Wir sortieren diesen Tag, diesen Montag, und der ist geprägt auch über Gedanken zum Thema, wie viel Macht haben Demonstranten auf der Straße. Am Donnerstag jetzt wird es einen großen Sommerkongress geben von Fridays for Future. Diese Bewegung hat definitiv sehr große Macht, darüber haben wir schon gesprochen. Die hat sozusagen auch die CSU dazu gebracht, sich dem Klimaschutz anzunehmen. Aber ganz andere Frage ist es, wie viel Macht haben Menschen zum Beispiel in Russland oder auch in Hongkong? Am Wochenende sind in Moskau und in Hongkong Menschen auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte zu demonstrieren. Wenn wir gerade nach Russland gucken, nach Moskau, dann haben wir gesehen, dass die Polizei sehr, sehr hart gegen die Demonstranten vorgegangen ist, die sich ja eigentlich für ihre Rechte, wirklich für faire Wahlen einsetzen. Was haben Sie gedacht, Herr Scully, als Sie das gesehen haben? Wie viel Macht denken Sie haben diese Demonstranten in Moskau?
Ja, also sie glauben, dass sie Macht haben, sonst würden sie das nicht riskieren. Also wir haben hier mit zwei Ländern, sowohl China als auch Russland. Sie gehen nicht zimperlich mit Protest um. Also sie sehen das immer sofort als Bedrohung für die Verfassungsordnung sozusagen. Und das ist ihre Rechtfertigung, so hart mit denen umzugehen. Und sie werden vorwerfen, es gibt so Provokationsagenten von den Geheimdiensten von anderen Ländern. Sie gucken immer anderswo und nie, vielleicht sind sie aus der Straße aus einem Grund. Und in Hongkong ist es diese Idee, dass es einfach diese schleichende Unterwanderung von dem, was mit den Briten vereinbart wurde, als sie ausgezogen sind. Und in Russland, genau, diese faire Wahlen im September. Man sieht Alexei Nawalny, der jetzt angeblich vergiftet wurde. Mhm. Und letzte Woche, es gab einige ermordete LGBT-Aktivistin. Also die Situation in Russland ist äußerst brenzlig. Und dass die Leute trotzdem, sie wissen, was die Risiken sind, sie gehen trotzdem auf die Straße, das ist extrem beachtlich. Also das ist nicht für eine schöne Klima irgendwann, das ist sondern für unsere Rechte jetzt. Und vor allem in Ländern, wo die Zivilgesellschaft nicht das, was wir als Zivilgesellschaft verstehen. Ja. Und sie sind für wahrscheinlich kleinere Bewegungen in Städten, also Hongkong und Moskau und St. Petersburg auch. Auf dem Land haben sie, soweit ich sehen kann, nicht die größte Unterstützung in Russland.
Sie haben Alexei Nawalny erwähnt, der im Gefängnis sitzt und der jetzt ins Krankenhaus eingeliefert wurde mit extremen allergischen Reaktionen. Seine Hausärztin hat gesagt, er könnte im Gefängnis Gift ausgesetzt gewesen sein. Er ist ja der große Kritiker von Wladimir Putin, der große Oppositionsführer. Wie wichtig ist das, dass es eine solche Figur gibt?
Für solche Leute extrem wichtig, dass jemand bereit ist, sich zu veropfern. Also man sieht immer wieder Leute vor Gerichte in Käfige gebracht werden. Ich finde es interessant, viel interessanter für mich ist immer die Reaktion des Staates, weil ein Staat, der so stark ist, ein Staat, der so stolz ist, aber der so dünnhäutig auf sowas reagiert, das scheint für mich nicht unbedingt der souveräne, starke Staat, sondern eher ein ängstlicher Staat. Und dass Leute, vielleicht die Leute, die auf der Straße gehen, sie spüren diese Angst auch. Und sie müssen einfach sehen, wie weit können wir gehen. Irgendwann wird dieser Staat vielleicht zu weit gehen. Vielleicht ist das ihre Strategie der Provokation, auf der Straße zu gehen. Und also, eine Hoffnung, dass irgendwas passiert, wo der breitere Bevölkerung sagt, nee, auch jetzt ist der Staat einfach zu weit gegangen. Der normale
gut,
Bürger.
Aber selbst wenn der Staat zu weit ginge und dann noch mehr Bürger auf die Straße gehen würden, sie setzen sich ja einem Risiko aus, diese Demonstranten. Die Demonstrationen jetzt am Wochenende waren nicht genehmigt. Wie Sie auch gesagt haben, wie wir gesehen haben, die Leute sind trotzdem auf die Straße gegangen. Vielleicht wird die Opposition ja mutiger. Das haben wir heute unsere Korrespondentin in Moskau, Gesine Dornblüt, gefragt. Und die hat das bestätigt.
Das ist richtig. Und ich glaube auch, dass diese Kaltschnäuzigkeit der Behörden und die Ignoranz gegenüber den ja legitimen Forderungen der Kandidaten und ihrer Unterstützer, dass diese Ignoranz sogar die Leute noch zorniger gemacht hat, erstmal. Es ist aber schwer vorauszusagen, ob tatsächlich das lange anhalten wird.
Ja, das ist tatsächlich die Frage. Wie lange kann man das durchhalten?
Ja, also ich hätte es nicht aushalten können. Also so stark bin ich nicht. Umso mehr beeindruckend ist es, diese Leute, die sagen, es ist mir egal, die Situation ist so gravierend schlecht. Ich möchte, dass es sich was ändert. Vor einem Wochenende hier in Berlin war diese CSD, Christopher Street Day, die Pride March. Und da war überall zu sehen, also jeder Straßenkampf beginnt, dass jemand die Stimme erhebt. Und vor 50 Jahren später ist es anderen Kämpfen, anderen Ländern. Aber das ist nicht nur für Schwulen und Lesben, sondern für die ganze Zivilgesellschaft. Also es ist erstaunlich, dass sie das machen und natürlich 30 Jahre friedliche Demonstrationen. Ich frage mich, ob die Wende so gekommen wäre in Deutschland, wenn es so viel Gewalt gegeben hätte. Das ist immer dieser große Gewinn von der Wende, dass es so relativ friedlich gelaufen ist.
Nochmal ein Blick nach Hongkong. Da hat man heute schon wieder bunte Regenschirme auf den Straßen gesehen. Also das Zeichen dafür, dass die Leute gesagt haben, wir demonstrieren weiter und da könnt ihr gegen uns vorgehen, wie ihr wollt. Wir geben nicht auf.
Ja, das Problem mit Hongkong ist Hongkong. Und ich kenne einige Chinesen und ich frage immer wieder, wie wird darüber berichtet? Und die sagen auch, das interessiert uns nicht oder die Leute sind Unruhestifter. Also die Sympathie in China, in dem Mainland China für Hongkong ist begrenzt und sie können nicht so mit Russland kann man hoffen, dass es irgendwann Moskau und St. Petersburg verlässt und weiter in die mittlere Städte. Aber Hongkong ist Hongkong. Es kann sich nicht da
auf China ausbreiten.
So
Sie?
Ist es. Also ja. die Chinesen, die ich finde, wir in Europa sind viel mehr interessiert in dem, was in Hongkong passiert, als der Durchschnittschinese.
Gut, trotzdem, wir halten fest, auch in Hongkong sind die Demonstranten sehr, sehr mutig. Die deutsche Bloggerin Marie-Sophie Hingst ist am 17. Juli tot aufgefunden worden in ihrer Wohnung in Dublin. Das haben die Irish Times und der Spiegel am Wochenende berichtet. Die Irish Times ist die Zeitung, für die Derek Scully schreibt, als Korrespondent aus Berlin, der heute hier bei mir zu Gast ist in dieser Stunde. Wie Sophie Hingst zu Tode kam, ist ungeklärt. Es scheint so gewesen zu sein, dass es keine Einflüsse von außen gegeben hat. Also vielleicht war es Suizid. Wir wissen, dass sie gelitten hat. Das wissen Sie, Herr Scully, denn Sie haben sie getroffen. Und zwar nachdem der Spiegel über sie berichtet hatte und darüber, dass sie Geschichten erfunden hat in ihrem Blog über angebliche jüdische Vorfahren. Sie schreiben in der Irish Times jetzt am Samstag einen sehr langen Artikel über dieses Treffen mit Sophie Hingst. Warum? Warum schreiben Sie so ausführlich über dieses Treffen?
Ja, warum jetzt? Weil ich hatte ursprünglich nicht vor, überhaupt was zu diesem Thema zu schreiben. Also Anfang Juni kam dieser Spiegelartikel raus, sehr gut recherchiert, dass diese Frau nach und nach immer mehr jüdische Vorfahren, immer mehr Holocaust-Vergangenheit in ihren Familiengeschichte einbauen ließ. Und die haben gesagt, das geht nicht, also vor allem in Deutschland nicht. Und das sei ein Hohn für echte Holocaust-Überlebende, weil ihre Geschichten, ihre echte Geschichten in Zweifel gebracht werden. Also es war ganz klar, diese Frau muss gestoppt werden. Der Journalist hat sie in Dublin konfrontiert und ja, das Treffen ging nach einer Stunde sehr aggressiv auseinander. Sie ist rausgestürmt und der Artikel ist gekommen. Und wir wollten eigentlich schnell einen Artikel zu diesem Thema bringen, weil sie hat in Dublin gelebt und studiert. Und unsere Zeitung hat gesagt, nee, Vorsicht, wir wissen nicht, was die Geschichte der Frau ist, weil im Artikel stand gar nichts von ihr, kein einziges Zitat. Und ich habe sie gemailt und eine Woche später trafen wir uns hier in Berlin. Wir sind am Wannsee und an der Havel spazieren gegangen und sie hat mir die Geschichte aus ihrer Seite erklärt. Und je mehr sie gesprochen hat, desto mehr ich festgestellt habe, ich habe hiermit eine sehr
labilen Frau zu tun?
Ja, einfach sie war einfach sehr fragil, so in einem sehr fragilen Zustand. Das war natürlich eine Woche nach dem Artikel erschienen ist und überall auf der Welt zu lesen war, sogar auf Englisch. Der Spiegel hat das auf Englisch auf ihrer Webseite hochgeladen. Also in Dublin ohne mein Einwirken ist die Geschichte an ihren ganzen Freundeskreis, Arbeitskreis, alles eingekommen.
Das spürt man sehr, wenn man ihren Artikel liest, aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum gehen Sie so ins Detail? Sie zeigen auch Fotos von ihr als Kind. Also warum müssen wir diese Details wissen?
Weil egal, was jemand macht, man hat immer mit einem Mensch zu tun. Und in der Berichterstattung bisher, das ist das, was mir gefehlt hat. Auch eine Frau, die anscheinend psychologische Probleme hatte, psychologisch erkrankt war, immer wieder rein und raus aus Therapie, das ist auch ein Mensch. Und sie hat auch Gründe, auch wenn die Gründe nicht von uns zu verstehen. Ihre Mutter hat mir gesagt, die Sophie hat mehrere Realitäten, ich habe nur Zugang zu einem. Also es ist ein äußerst riesiges Dilemma. Also ich mache niemanden Vorwürfe in dieser Frage. Also die Eltern fühlten sich machtlos. Sie wussten gar nicht so richtig angeblich, was sie da geschrieben hat. Spiegel fühlte sich verpflichtet, im Namen von aller Holocaust-Überlebende und Opfer da tätig zu werden. Und diese Frau hat ihre eigene Realität. Und je mehr sie damit mit den Fakten konfrontiert wurde, in Anführungszeichen, desto mehr sie sich verteidigt hat und ihrem Loch gebüttelt hat. Und das ist das, was ich in unseren Treffen gespürt hat. Ich habe einfach eine Therapeutfreundin gesagt, also was ist, wenn sie da irgendwas nicht stimmt? Und er hat gesagt, man soll sie einfach sagen, ich weiß nicht, was ist. Ich hoffe, dass sie damit weiterkommen, dass sie ihre jemanden haben, mit dem sie da sprechen können und nicht allein bleiben. Also das war eine Wortformulierung, die mir gegeben wurde.
Ja, das schreiben sie ja auch im Artikel. Also man ist so sehr, wenn man das liest, so mitgenommen. Aber gleichzeitig habe ich mich schon gefragt, weil sie machen ja damit auch wieder etwas öffentlich. Ich weiß nicht, ob man das in dieser Breite so hätte erzählen müssen. Weil das eigentliche Thema, oder weiß ich nicht, ob das das eigentliche Thema ist, aber ging mir so durch den Kopf, ist ja vielleicht das, warum passiert das immer wieder? Warum, das gibt es ja in Deutschland öfter, erzählen manche Menschen, dass sie jüdische Vorfahren haben, obwohl sie keine hatten?
Ja, also es ist anscheinend nicht ungewöhnlich. Es gibt Leute, die einfach als Mensch, als Mitglied von Tätervolk nicht klarkommen. Vielleicht haben sie ein Trauma in diesem Bereich, Nazi-Vergangenheit in der Familie, was bei Familie Hingst anscheinend nicht der Fall gewesen ist. Die sind in Wittenberg aufgewachsen und die sind nicht in der SED, irgendwas, nichts Auffälliges da. Und manche Leute wollen einfach eher mit den Opfern identifizieren. Das ist nicht ungewöhnlich, das kommt vor. In dem Fall Hingst wissen wir was Sophie dazu bewogen hat, das zu tun. Sie fühlte sich da wohl. Sie hat immer weiter kreisen, immer wieder reden und es schien ein bisschen langsam außer Kontrolle zu sein. Und dem Spiegel hat das Gefühl, niemand ist hier, um das zu bremsen. Und warum ich das gemacht habe, weil das ist interessant, die Reaktionen aus Deutschland und Irland sind völlig unterschiedlich. In Deutschland hat man natürlich dieses Verantwortungsgefühl, was den Holocaust angeht. Das ist kein Spielzeug, der irgendjemand für Karriere benutzen kann oder Erfindungen. In Irland haben die Leute eher das Personengefühl gesehen. Und die kannten Sophie also aus dem Trinity College, wo sie studiert hat, auch ihr Arbeitgeber. Sie wollten eher dem Mensch helfen und nicht so mit den Fakten. Also vielleicht, weil wir ein bisschen Abstand zum Thema Holocaust haben.
Helfen kann man wahrscheinlich in so einem Fall tatsächlich gut, wenn man abgeschirmt ist von der Öffentlichkeit.
Und das ist die Frage, ob es eine Frau hilft, mit psychologischen Problemen in der Öffentlichkeit vorzuführen. Also ich glaube, der Spiegelartikel hat sie am Ende nicht mehr so belastet. Das ist auch im Wikipedia. Irgendjemand war sehr emsig und hat einen sehr langen Artikel über sie, sowohl auf Deutsch als auf Englisch, auf Wikipedia. Sophie Hingst ist Bloggerin und Hochstaplerin. Und ich glaube, das ist das, was sie am Ende so sehr belastet hat, dass sie wird das nie, auch wenn sie irgendwann wieder gesund wird. Und das, was sie hatte, Therapeuten haben wie gesagt, ist äußerst therapierbar. Ihre Vergangenheit will sie nicht loslassen. Und das ist so eine Makel. Und das muss sie irgendwie, sie wird nie Buße tun. Sie wird ihr ganzes Leben lang Buße tun und sie wird nie wieder befreit. Und sie war eine sehr, auch mit ihren Problemen, eine extrem interessante Person, großzügige Frau, habe ich aus Irland gehört, talentierte Schriftstellerin. Also sie hatte so viel Zukunft vor sich und sie ist bis 31 jetzt tot.
Derek Scully von der Irish Times ist hier zu Gast. Gleich folgt der Länderreport nach den Nachrichten und da geht es um ein tierisches Jubiläum. Der Zoologische Garten in Berlin wird nämlich 175 Jahre alt. Ich muss ja sagen, dieser Zoo, der beeindruckt mich immer wieder. Wie geht's Ihnen da?
Ja, ich finde das nicht so beeindruckend. Also Berlin hat 2 Zoos, also ich finde den Tierpark viel breiter, viel weitläufiger, und zum Geburtstag würde ich die Tiere im Bahnhof Zoo ein bisschen mehr Platz in ihren Gehege wünschen. Also sie können sich teilweise nicht kaum umdrehen. Also wenn man ein echtes Zoo in Berlin sehen möchte, dann die Ossis haben das schon besser gemacht, da im Osten, in Friedrichsfelde, in den Tierpark.
Okay. Ich würde gerne mit den Tieren mal sprechen. Weiß ich nicht, ob die sich unwohl fühlen. Ich habe das Gefühl manchmal, dass sie sich doch ganz wohl fühlen.
Ja, ich würde sagen, im Osten geht die Sonne auf. Und die sozialistischen Tiere haben da viel, viel mehr Platz und sie können sich da austoben. In Berlin ist ein innerstädtisches Zoo, ist verständlich, dass es ein bisschen enger wird.
Gibt es einen schönen Zoo in Dublin?
Ja, es gibt auch, und sie gehen auch Richtung Tierpark. Also eher so eher natürliche Gehege, so weit es geht, und nicht diese Betonwüste, die man da in dem Berliner Zoologischen Garten sieht. Also ich gehe lieber im Osten.
Verstehe. Schönen Nachmittag wünschen wir Ihnen. Danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Ich habe zu danken.
Derek Scully war das von der Irish Times.